NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Christiane Paul. Dass sie eine wunderbare Schauspielerin ist, wissen wir seit Das Leben ist eine Baustelle 1997. Das war ihr Durchbruch. Viele, viele, viele Filme folgten fürs Kino, fürs Fernsehen. Die internationale Karriere nahm dann Fahrt auf, nachdem sie 2016 als erste deutsche Schauspielerin in New York einen Emmy gewonnen hatte. Ab dieser Woche wird Christiane Paul wieder in deutschen Kinos zu sehen sein, in Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Christiane Paul, ich freue mich sehr. Hallo nach Berlin.
Hallo nach Hamburg.
Hi. Hi. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße nach dem Roman von Maxim Leo ist der letzte Film von Wolfgang Becker, der sehr handverlesen, das heißt sehr wenige Filme gedreht hat. Das Leben ist eine Baustelle, Goodbye Lenin, Ich und Kaminski und zuletzt eben Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Er ist kurz nach Abschluss der Dreharbeiten gestorben, war schon vorher auch schwer krank. Und für diesen Film sind noch einmal viele Menschen zusammengekommen, vor und hinter der Kamera, Freunde, Wegbegleiter, die mit ihm, mit Wolfgang Becker eben diesen letzten Film machen wollten. Neben ihnen sind das Charlie Hübner, Leonie Benesch, Daniel Brühl, Jürgen Vogel. Ich könnte die Reihe jetzt noch lange fortsetzen. Was bedeutet Ihnen das, dass Sie dabei waren?
Ja, das ist ein ganz großes Glück für mich gewesen, dass Wolfgang mich anrief und mich fragte, ob ich dabei sein wollte. Wir hatten uns letztes Jahr im Januar, also 2024, mal verabredet, um uns einfach wieder zu sehen und mal zu sprechen und so ein bisschen zu gucken, wo jeder steht. Und ich wusste natürlich, dass er krank ist. Und dann erzählte er mir so ganz locker von dem Projekt, dass er das vorhat. Und dann rief er mich im Juni an und sagte, er würde mir gerne die Rolle der Paula anvertrauen und schickte mir das Buch. Und ich saß gerade im Zug von Köln nach Berlin und habe das quasi in einem so einem Atemzug durchgelesen und war total begeistert von dieser Geschichte, von der Art und Weise, wie die Figuren erzählt werden, und habe mich natürlich zum einen gefreut, dass ich jetzt nochmal mit Wolfgang arbeiten kann und zum anderen aber auch Teil dieses Films zu sein, weil ich glaube, dass das ein Film ist, der uns allen irgendwie ganz gut tun wird.
Über den Film sprechen wir natürlich in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Was verbinden Sie als erstes mit ihm, wenn Sie an ihn denken, auch an die Arbeit mit ihm?
Wolfgang war ein sehr besonderer Mensch. Also ich glaube, er war nicht unbedingt einer der einfachsten Menschen. Und er war sicherlich auch jemand, über den man streiten konnte und mit dem man auch streiten konnte. Aber er hat, glaube ich, ein tiefes Gefühl für Menschen und damit auch für seine Figuren und die Art und Weise, wie er eben Kino gemacht hat, wie er Geschichten erzählt hat, das war sehr besonders. Und dieser Blick auf Menschen, auf Geschichten, das ist irgendwie, das ist nicht so richtig, wie soll ich sagen, das kann man nicht so richtig erklären, das ist nicht so richtig rational zu deuten. Das ist sehr assoziativ und hat, glaube ich, also erinnert wirklich an diese großen Cineasten, an Kino, wie man sich das so vorstellt. So hat er gearbeitet mit einer sehr sinnlichen Prämisse zum Beispiel. Also so habe ich ihn in Baustelle kennengelernt und so ist ja auch Baustelle. Und das war jetzt bei den Dreharbeiten zum Held vom Bahnhof Friedrichstraße auch wieder total zu spüren, dass er einen Ansatz hat, den man vielleicht jetzt so in der neuen Zeit, in der wir jetzt sind, mit Streamingdiensten und sagen wir mal in einer ganz anderen Auffassung oder neueren Auffassung von Film so gar nicht mehr findet.
Den Ansatz haben Sie ja auch schon kennengelernt. Mehr dazu nach einer ersten Wunschmusik von Ihnen. Wir hören das Moderato aus Schwanensee. Was verbinden Sie damit?
Also ich bin durch meine Eltern tatsächlich groß geworden mit Ballett. Also meine Eltern sind wahnsinnig viel in die Staatsoper gegangen. Und mein Vater hat die Ballettschule, die staatliche Ballettschule in der DDR in Berlin betreut und hat auch sehr viele Tänzer von der Staatsoper betreut. Und dadurch waren wir dem Ballett sehr verbunden. Und Tschaikowski ist natürlich einer der großen Ballettkomponisten gewesen, also mit Nussknacker und Dornröschen und Schwanensee. Und ich weiß, dass Schwanensee zum Beispiel früher zu DDR-Zeiten gar nicht in der Staatsoper aufgeführt werden konnte, sondern im Palast der Republik aus vielen Gründen. Und das war für mich immer ein Highlight, Schwanensee zu sehen, weil natürlich diese Tragik, die dieses Ballett hat, unglaublich emotional berührend ist und es einfach eine große Liebesgeschichte ist. und eine tolle Musik.
Und Ihr Vater hat als Arzt das Ballettensemble betreut.
Genau, habe ich das vielleicht noch? Achso, Entschuldigung, das habe ich vielleicht vergessen. Genau, mein Vater war Chirurg und Orthopäde, Unfallchirurg und hat eben viele junge Künstler betreut an der Ballettschule, aber dann eben auch die Tänzer der Staatsoper, überhaupt Tänzer und Sportler. Und dadurch kam diese Verbindung zustande. Und meine Eltern liebten eben auch sehr das Ballett als Kunstform sozusagen. Und dadurch bin ich da sehr früh mit hingegangen und brauchte immer ein Kissen. Es war immer so ein bisschen, wenn man so klein ist, immer ein bisschen aufregend, weil man natürlich in den Reihen dann nicht gucken konnte. Und dann gab es immer eine Sitzerhöhung oder man hat ein Kissen mitgenommen. Und dann ist man natürlich unruhig als Kind. Das war dann für viele Zuschauer auch nicht so schön, wenn man dann so hibbelig war wie ich. Nee, das war immer aufregend für mich und hat mich eigentlich auch begleitet ein Leben lang.
Wir hören jetzt das Moderato aus Schwanensee, gespielt vom London Symphony Orchestra unter Michael Tilson Thomas. NDR Kultur à la carte mit der Schauspielerin Christiane Paul, die schon als Kind auf der Sitzerhöhung begeistert diesen Klängen gelauscht hat. Sie haben gerade gesagt, Sie waren so hibbelig. Vielleicht habe ich da ein falsches Bild. Ich habe immer gedacht, Sie können so eine unglaubliche Ruhe auch ausstrahlen und haben da immer ganz diszipliniert und ruhig gesessen.
Leider nein. Nein, leider nein. Ich war, vielleicht würde man heute sagen, dass ich ADHS hatte. Ich weiß nicht, aber ich war sehr unruhiges und aufgewecktes Kind, glaube ich. Und wenn man natürlich dann eine Geschichte sieht und Musik hört und manche Dinge noch nicht versteht oder es einfach aufregend findet, dann möchte man natürlich auch immer zwischendurch ein bisschen reden. Und das ist natürlich in so einem Opernsaal nicht so besonders angebracht.
Und war Ihnen damals dann auch die Geschichte wichtiger als die Musik?
Tatsächlich ist es hier eben, also bei der Oper oder beim Ballett, bei beiden eben so toll, dass das zusammenkommt tatsächlich. Also mir fällt es oft schwer, einfach ins Konzert zu gehen, weil mir da tatsächlich das Bild fehlt. Und ich brauche eine Geschichte dazu.
Die Geschichte, über die wir in dieser Stunde auch sprechen wollen, ist eine ziemlich irre, wenngleich fiktive Geschichte. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, das ist ein Film nach dem Roman von Maxim Leo. Und da geht diese Geschichte so. Am 23. Juni 1984 kam es zu einer Massenflucht aus der DDR, weil ein S-Bahn-Wagen durch eine falsch gestellte Weiche im Westen der Stadt gelandet ist und damit eben die 127 Menschen, die da drin saßen. Das ist in der Erzählebene des Films jetzt lange her. Man bereitet sich vielmehr auf 35 Jahre Mauerfall vor und sucht in diesem Kontext nach neuen Geschichten, die man nochmal erzählen kann. Ein Journalist stolpert über diese Story und stößt dann auch auf den Mann, der damals die Weiche gestellt hat, also den Zug quasi in den Westen geschickt hat, Micha Hartung, hier gespielt von Charlie Hübner, inzwischen Inhaber einer ja ziemlich schlecht laufenden Videothek. Und der wird über Nacht zum Helden durch diesen Journalisten. Also sein Konterfei ist auf dem Magazin Fakt, heißt es, obwohl die Fakten ja eigentlich gar nicht so genau überprüft worden sind, wenn man es genau nimmt. Der Videothekenbesitzer, also Micha, hat vor allen Dingen auch finanzielle Gründe, dieser ganzen Geschichte zuzustimmen, die dann eine irre Fahrt aufnimmt. Sie, Christiane Paul, spielen Paula, die als Kind damals in diesem Zug saß. Sie haben eben schon gesagt, die Geschichte hat sofort zu Ihnen gesprochen. Können Sie noch mal versuchen zu erklären, warum?
Ich glaube, es war die Art und Weise, wie es geschrieben war. Und die Hauptfigur Micha ist natürlich, wenn man sie ganz hart betrachtet, eigentlich eine klassische Verliererfigur, der aber eigentlich das Herz total am rechten Fleck hat und das nur irgendwie nicht geschafft hat, zur richtigen Zeit irgendwie die richtigen Dinge zu tun, das aber eigentlich ein sehr gutmütiger, liebevoller Mensch ist, ein liebevoller Vater ist, in dem Fall hier von Leonie Benesch, und gut sozial eingebunden ist und das irgendwie in dieser neuen Gesellschaftsordnung, in der er jetzt ist, nicht geschafft hat. Und dieser Film erzählt gleichzeitig einmal über Micha, aber auch über diese ganze nochmal DDR-Mauerfall-Geschichte, unsere Identität, also die ostdeutsche Identität. Wer sind wir? Was sind wir? Woher kommen wir? Womit mussten wir uns irgendwie anfreunden? Und das auf eine sehr liebevolle und gar nicht streitbare Art. Und das mochte ich an dem Film so gerne. Also, dass diese Figuren, ob es jetzt einen ehemaligen Stasi-General gibt oder Stasi-Offizier gibt, gespielt von Peter Kurt, den man natürlich als problematisch ansehen kann, der aber irgendwie auch noch ganz gut wegkommt, möchte ich sagen. Ja, und das mochte ich an diesem Buch, dass wir jetzt nicht abrechnen und aufrechnen, sondern dass wir irgendwie versöhnlich darauf gucken und gleichzeitig nochmal schauen, dass wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Das ist, glaube ich, das, was mir so an dem Buch gefallen hat.
Eigentlich ist es eine Geschichte auch von einer Versöhnung. Sie haben das Wort eben selber auch schon gebraucht. Sie sind genauso wie Charlie Hübner ja in der DDR noch geboren, waren dann 15, als die Mauer gefallen ist. So wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben oder auch erzählt haben, klingt es so, als seien Sie manchmal auch ganz schön genervt gewesen, dass Sie so dieses Siegel DDR-Bürgerin oder kommt aus der DDR zugeschrieben bekommen haben teilweise?
Nee, genervt eigentlich überhaupt nicht. Ich würde fast eher sagen stolz. Also ich habe halt einfach eine andere Biografie als Leute, die aus den alten Bundesländern kommen. Und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich eben 15 war und sozusagen in diese Veränderung hineinwachsen konnte, physiologisch. Das war für viele Menschen, die älter waren, weitaus schwieriger und problematischer. Und gleichzeitig das, was wir jetzt in den politischen Veränderungen erleben, hat man das Gefühl, dass eben diese Vergangenheit oder das Narrativ der neuen Bundesländer, der alten DDR irgendwie zu kurz gekommen ist und wir deshalb auch, sagen wir mal, so starke Frustration erleben, die ja ihren politischen Ausdruck findet. Und ich finde eben, dass der Held vom Bahnhof Friedrichstraße auf eine Art diese Themen irgendwie anspricht. Also Geschichte wird von den Gewinnern gemacht, zum Beispiel, das ist so ein Satz, ja. Und aber auf eine Art komödiantisch behandelt und eigentlich ein bisschen dazu aufruft, ja, dass wir uns versöhnen miteinander und dass beide Seiten ihre Berechtigung haben und dass wir uns einfach zuhören sollten. Es ist ein Good Feel Movie im weitesten Sinne und ich denke eben, dass wir in der derzeitigen Situation, in der wir uns alle befinden gerade, ein bisschen sowas brauchen, was uns Kraft und Hoffnung gibt. Und das, glaube ich, kann der Film.
Haben Sie schon immer so an Kraft auch von Filmen geglaubt?
Ehrlich gesagt, ja. Also ich weiß nicht, dass jeder hat ja andere Dinge, über die er berührt wird. Aber ich kann über Filmen viel verstehen, emotional viel verstehen und mich berühren lassen. Und wenn man Glück hat, sind da eben Wahrheiten drin, wenn es also bei besonders guten Filmen und die begleiten einen dann und können eben auch, ich glaube, auch Sichtweisen verändern. Wir brauchen Kunst, glaube ich, weil wir sonst das alltägliche Leben nicht schaffen.
Ich finde, wir machen jetzt musikalisch mal eine Tür auf mit Peter und der Wolf eines Morgens. Kent Nagano und das Orchestre de l'Opéra de Lyon mit einem kleinen Ausschnitt aus Peter und der Wolf. Auch das natürlich ein Wunsch von Ihnen, Christiane Paul. Auch eines der Stücke, das Sie auf der Sitzkissenerhöhung schon verfolgt haben?
Das hatte ich tatsächlich auf einer Kassette und habe das als Kind wahnsinnig geliebt. Und ich glaube, an dieser Komposition ist eben so gelungen, dass es tatsächlich so wahnsinnig bildhaft ist. Also es hat auch Humor, es ist humorvoll für mich. Und ich habe das dann später mit meinen Kindern natürlich auch gehört. Und ich weiß, dass meine Schwester mir eine CD geschenkt hat von Peter und der Wolf, wo Romy Schneider die Erzählerin war. Und das war für mich auch ganz besonders.
Haben Sie die noch?
Ja, na klar, die habe ich noch.
Die ganz großen Themen haben Sie ja schon angesprochen, die in dem Film Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße angesprochen werden. Auf, wie ich auch finde, eine sehr kluge und vor allen Dingen sehr humorvolle Art und Weise. Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf Ihre Figur schauen wollen, ich habe es ja schon gesagt, die Paula, ich glaube mit Nachnamen Kurz, ist eine von denen, die in diesem S-Bahn-Wagen sitzt, der im Westen der Stadt landet, macht dann im Westen schon ganz gut Karriere, ist eine erfolgreiche Staatsanwältin. Wie würden Sie diese Paula beschreiben?
Paula ist für mich eigentlich eine Art Märchenfigur, wenn ich ganz ehrlich bin. Also fast wie eine Fantasiegestalt, die, ich glaube, durch diese Flucht damals in der S-Bahn, die ja nicht geplant war, völlig ausgehebelt war und ist und sich dann irgendwie gut durchgeschlagen hat im Westen der Stadt, aber letztendlich nicht darüber hinwegkommt, dass sie nicht weiß, warum das passiert ist und dass sie immer noch die Ursache, den Grund sucht. Und natürlich, als sie auf Michael Hartung trifft, ist das natürlich für sie die Antwort auf ganz viele Fragen, weil ihr so ein bisschen die Erdung fehlt. Also sie ist auf eine Art verträumt und mädchenhaft. Und ich hatte das Gefühl, dass Michael Hartung sozusagen die Antwort für sie ist. So habe ich die gesehen. Und was eben so ein bisschen schwierig war, man kann sich dieser Figur nicht annähern mit, sagen wir mal, normalen Methoden, wie man eine Figur analysiert. Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Was ist ihre Motivation? Das geht irgendwie nicht so richtig. Das ist für mich eben, ist Paula sehr märchenhaft gewesen und das liest sich super. Aber es ist tatsächlich, wenn man sie dann spielen muss, plötzlich gar nicht so einfach, weil man das ja dann doch in den realen Bezug setzen muss. Also das war für mich eine ziemliche Herausforderung.
Sie kommt tatsächlich in das Leben von Michael Hartung wie so eine Art Fee, Märchenfigur. Aber auf welche Art und Weise haben Sie sich denn dann jetzt vorbereitet? Also Sie sagen, es war schwierig, dann einfach gar nicht?
Ja, nee, gar nicht. Nee, man bereitet sich ja. Nee, genau. Aber das ist, man bereitet sich immer vor. Und manchmal, das ist halt bei jedem Film irgendwie anders. Ich habe auch bei einem Projekt mich immer zu ins Aquarium vor die Quallen gesetzt und habe da stundenlang gesessen, morgens um 9. Und habe irgendwie, ja, einfach Quallen zugeschaut. Es gibt unterschiedliche Wege. Nee, hier, ich habe eine Coacherin, mit der ich schon ganz lange immer wieder arbeite, die mich begleitet und mit der quasi wir so pingpongartig die Sachen uns hin und her schmeißen und man versucht irgendwie schon kontemplativ zu ergründen, was da emotional, sensorisch, sensibel irgendwie los ist und was man da erkunden kann. Und dann springt man irgendwann rein.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt spoiler, aber für mich eine der schönsten Szenen in diesem Film ist diese langsame Annäherung der beiden. Also wir sehen Micha und Paula nebeneinander auf einem Bett oder Sofa liegen und Paula sammelt in ihrem Notizbuch Komposita. Und diese Sammlung setzen sie dann gemeinsam fort, also mit Wörtern wie Schluckspecht oder Süßholzraspler oder Hochstapler, was in dem Fall ja auch ganz gut passt mit Blick auf Micha. War das ursprünglich in dem Drehbuch schon drin?
Ja, das war im Drehbuch drin. Ich glaube, das kommt von Wolfgang, weil Wolfgang sammelt das. Und ich habe dann auch angefangen zu sammeln und das wirklich aufgeschrieben. Wenn man da erstmal einmal drin ist in dieser Gedankenwelt, dann fängt man an. Also ich hatte dann selber so eine Liste. Es war total lustig. Und diese Szene, die Sie gerade beschrieben haben, die haben wir irgendwie, ich glaube, wir hatten noch 20 Minuten und es war, ich würde sagen, 3:30 morgens oder so. Also wir mussten Schluss machen. Wir mussten die Szene aber auch noch drehen. Ich glaube, wir haben 2 Takes gehabt oder sowas. Wirklich, wo man denkt, oh Gott, jetzt nur nicht panisch werden. Ja, sondern irgendwie durch. Und ich freue mich sehr, dass Sie sagen, dass die schön geworden ist.
Haben Sie ein Lieblingszusammengesetztes Wort?
Also Süßholzraspler finde ich schon echt ziemlich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich echt. Es ist auch so ein bisschen altmodisch.
Wir hören jetzt ein Duett aus La Traviata von Verdi, Pura Siccome un Angelo. Was verbinden Sie damit?
Ich glaube nicht, dass es meine erste Oper war. Ich glaube, meine erste Oper war Il Trovatore mit meiner Mutter. Aber ich glaube, ich war in La Traviata auch mit meiner Mutter. Oder sie hat mir zumindest immer davon erzählt. Und von dieser wirklich tragischen Geschichte, dass sich jemand in eine Prostituierte verliebt und sie dann aus dem Bordell holt, um dann mit ihr zu leben. Und diese Arie ist ja, dass der Vater dieses jungen Mannes eben zu Violetta kommt und sie bittet, den jungen Mann zu verlassen, also seinen Sohn zu verlassen, damit er eine Zukunft hat. Und das finde ich so eine krasse Geschichte. Ich finde das so eine, fange ich jetzt schon an zu weinen, aber ich finde das so dramatisch auf eine Art und sie das auch tut. Und dementsprechend ist diese Arie auch sehr, man kann sagen kitschig, aber ich finde es sehr ergreifend und ja.
Wir hören Tiziana Fabricini und Paolo Coni, werden begleitet vom Orchester der Mailänder Scala unter Riccardo Muti. Oh, Kultur à la carte mit der Schauspielerin Christiane Paul. Wann hören Sie solche Musik heute auch manchmal wirklich einfach nur so oder brauchen Sie dann auch doch die Bühne und die Geschichte dazu?
Tatsächlich höre ich zu Hause echt wenig Musik, aber ich gehe eben nach wie vor relativ viel, wenn es meine Zeit eben erlaubt und wenn ich in der Stadt bin, in die Oper. Habe meine Kinder da auch viel reingeschleppt zu ihrem Leidwesen. Und hin und wieder habe ich die Möglichkeit, auch Premieren zu sehen an der Staatsoper, worüber ich mich sehr freue, weil ich Oper immer noch mal so was anderes finde. Also das ist ein Riesenaufwand vom Kostüm, vom Bühnenbild und auch noch mal zu sehen, wie alte Geschichten, ob die heute noch funktionieren, ob sie auf eine Art eine Modernität bekommen, wenn man sie anders umsetzt. Also all diese Dinge finde ich für meine Arbeit tatsächlich manchmal wahnsinnig inspirierend. Und deswegen höre ich solche Musik gerne, aber am liebsten eben wirklich dann in der Oper, wenn ich sie sehen kann.
Können Sie denn schon absehen, ob Ihre Kinder das ähnlich machen werden wie Sie und dann vielleicht auch später freiwillig in die Oper gehen?
Zweifle ich, ehrlich gesagt, ein bisschen.
Also, noch zu früh vielleicht.
Ist ein bisschen zu früh. Ich weiß nicht, vielleicht meine Tochter, die ist jetzt 23, und meine Ziehtochter, die wollte mit uns unbedingt in Dornröschen gehen. Das haben wir dann gemacht vor anderthalb Jahren an der Deutschen Oper. Also hin und wieder kommt das schon auf. Und letztes Jahr haben wir mit der ganzen Familie, da war nur meine große Tochter nicht dabei, haben wir uns Carmen angesehen an der Staatsoper. Und das fanden sie dann alle irgendwie dann doch ganz gut. Das fanden sie ganz in Ordnung.
Weil das ist ja jetzt schon durchgeklungen. Also Ihre Eltern haben zumindest bei Ihrer musikalischen Sozialisation eine ganz große Rolle gespielt und ja letztendlich auch beruflich. Also ich habe es tatsächlich geschafft, es bisher noch nicht zu erwähnen, dass Sie auch Ärztin sind. Also, ich glaube, das erwähnt sonst so ziemlich jeder sofort mit dem ersten Satz, wenn Sie irgendwo vorgestellt werden, weil das schon ja auch was ganz Besonderes ist, Schauspielerin und Ärztin. Sie haben studiert, Sie haben promoviert, Sie haben auch als Ärztin gearbeitet, sich dann aber doch entschieden, jetzt schon vor über 20 Jahren, sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Warum haben Sie sich denn dann trotzdem mal für ein Medizinstudium entschieden?
Meinen ersten Film habe ich 1991 gedreht. Deutschfieber hieß der. Und danach mit Götz-George 1992, da hatte ich gerade das Abitur gemacht, ich und Christine. Und also mir war überhaupt nicht klar, dass das ein Weg sein könnte, der dauerhaft für mich möglich wäre. Also mein Weg war gebahnt als Ärztin durch meine familiäre Vorbelastung. Und das war ein Weg, den ich kannte. Ich kannte die Arbeit, ich wusste, was das bedeutet. Und dann kam über die Modelagentur plötzlich das Casting eben für diesen ersten Film für Deutschfieber rein. Und plötzlich habe ich einen Film gedreht mit einer weiblichen Hauptrolle und dann den zweiten neben Götz-George. Und für mich war das erstmal eine riesen Verwirrung. Ich habe mich auf jeden Fall erstmal beworben zum Medizinstudium, weil ich dachte, das ist jetzt nur irgendwie ein Ausreißer. das hat nichts mit mir zu tun, das war Zufall und das geht wieder vorbei.
Weil Ihre Eltern beide Ärzte sind auch.
Genau, meine Eltern sind beides Ärzte, meine ganze Familie, also mein Urgroßvater war Zahnarzt und so. Also das geht so ganz weit zurück irgendwie und ich hatte überhaupt kein Zutrauen zu dieser Idee. Und ich wollte tatsächlich auch sehr gerne Ärztin werden. Durch ein Medizinstudium geht man nicht, wenn man gezwungen wird. Das schafft man vielleicht ein oder zwei Jahre, aber den Rest musst du selber machen. Also ich will nur sagen, das waren jetzt nicht meine Eltern, die mich da durchgeprügelt hätten, sondern ganz im Gegenteil, ich wollte das wirklich werden. Und parallel dazu hörte das mit dem Film aber irgendwie nicht auf. Und ich habe mich lange gefragt, ob ich überhaupt Talent habe, ob ich überhaupt die Fähigkeit dafür habe, für Schauspielerei, weil das kam ja in unserer Familie. Ich kannte niemanden in meiner Umgebung, der das gemacht hat oder in meiner Familie. Ich habe dann eben auch lange gebraucht, um mich dann letztendlich von der Medizin zu verabschieden.
Aber Sie haben es, glaube ich, nie bereut, oder?
Nee, ich habe es nicht bereut, aber manchmal hatte ich schon so ein bisschen Sehnsucht. Also ich habe dann während Covid konnte ich impfen. In der Charité hatte ich die Möglichkeit, in Mitte Personal zu impfen. Die haben mich aufgenommen und später war ich auch bei diesen Impfteams dabei im Flughafen Tegel und Tempelhof. Und das war irgendwie eine tolle Möglichkeit, nochmal so ein bisschen zurückzukommen und jetzt in dieser Situation während der Covid-Zeit auch irgendwie tätig zu sein und zu sagen, nee, man versucht irgendwie eine progressive Kraft zu sein in der doch für uns alle schwierigen Zeit.
Das sind ja zwei wirklich sehr verschiedene Berufe, aber gibt es trotzdem etwas, was Sie vielleicht auch beim Medizinstudium oder bei der Arbeit dann als Ärztin gelernt haben, was Ihnen hilft beim Spiel auch?
Ich glaube, es ist einfach Erfahrung, die man macht, also Lebenssituationen, in denen man ist, Stress, Glück, Angst, also alles, Verantwortung, die man übernehmen muss. Ich glaube, das ist einfach Lebenserfahrung, die man bekommt, Dinge, die einen prägen. Und das ist natürlich in einem Beruf wie jetzt für einen Schauspieler schon wichtig, aus diesem Erfahrungstopf zu schöpfen, den man hat.
Würden Sie heute noch sofort aufstehen, wenn in der Bahn oder im Flugzeug die Frage nach einem Arzt oder einer Ärztin aufkommt?
Glücklicherweise sind dann immer ganz viele da. Also mir ist das schon ein paar Mal passiert natürlich, dass es Aufrufe gab. Und einmal tatsächlich, ich glaube, es war im Zug von Hamburg nach Berlin, kam da niemand. Und dann bin ich unter anderem da hingegangen. Und dann gab es, glaube ich, noch eine Art Sanitäter oder der hatte eine Sanitäterausbildung. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und wir waren kurz vor Spandau und da war ich sehr froh drum, weil das natürlich sehr aufregend wäre für mich. Aber normalerweise sind dann immer ganz viele Menschen da und das ist dann ganz gut so.
Was verbinden Sie mit dem Cello? Hören jetzt gleich eine der Suiten für Cello Solo von Johann Sebastian Bach.
Ja, ich hatte einen Dreh vor, ich glaube, fast 10 Jahren, über 10 Jahre ist das jetzt her, in Kappadokien in der Türkei. Und da habe ich das oft gehört, das hat mir jemand vorgespielt. Und diese Musik irgendwie, die öffnet so alles, finde ich. Ich finde, die öffnet das Herz, den Geist, die Fantasie geht los. Ich mag das einfach total gerne. Thank you.
Janosch Starker spielte hier das Prälude aus der Suite für Cello Solo Nummer 1 G-Dur von Johann Sebastian Bach. Auch das ein Wunsch von Christiane Paul. Wir haben ja gerade gesprochen über Ihre Ausbildung als Ärztin, Ihre Zeit als Ärztin. Sie haben ja auch schon mal eine gespielt in dem vorhin schon erwähnten Film Eltern, den Sie zusammen mit Charlie Hübler auch gemacht haben, wobei das da jetzt nicht unbedingt im Fokus stand. Ist das für Sie eine reizvolle Idee, das auch nochmal zu machen, also vielleicht eine Chirurgin zu spielen?
Ich finde das total schwer, ehrlich gesagt. Ich glaube, weil ich so nah dran bin, ist das total schwierig. Also das ist gar nicht unbedingt so das, was ich mir primär wünsche. Und es ist eben auch häufig nicht gut dargestellt gewesen. Also jetzt bei Robert Thalheim, bei Eltern, fand ich das ganz toll. Und da ist es ja auch genau, wie Sie sagen, nur am Rande erzählt. Aber oft wird es eben nicht gut dargestellt. Und ich bin einfach da sehr voreingenommen. Und das hilft manchmal nicht.
Mögen Sie dann gerne Rollen, die möglichst weit weg sind von Ihnen?
Ich weiß nicht, das... Also eigentlich haben ja doch Figuren immer irgendwas mit einem auf eine Art zu tun. Also darüber muss man sich im Klaren sein und dem sollte man sich auch nicht widersetzen. Also man strahlt ja irgendwas aus oder die Menschen sehen was in einem, was man selber gar nicht so richtig wissen kann. Und danach wird man ja auf eine Art besetzt und dem muss man sich irgendwie so ein bisschen beugen. Grundsätzlich muss es erstmal ein gutes Buch sein und alle anderen Eckpunkte wie Regie, wer ist da noch dabei? Also das spielt eine große Rolle und dann natürlich schon die Figur. Aber ich kann nicht sagen, ob die jetzt weit weg oder nah dran an mir sein muss. Ich muss irgendwie einen Zugang spüren oder eine Verbindung oder etwas, was mich interessiert an der. Und das können eben ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, hier bei Paula, beim Held vom Bahnhof Friedrichstraße, ich weiß gar nicht unbedingt, wo unsere Schnittmenge ist so richtig. Vielleicht ist es, dass sie die Welt auf eine Art so versucht, positiv zu sehen und nicht aufhört zu glauben, dass sie ihren Traummann findet. Also diese Art von bisschen Naivität, die sie hat, diese Paula. Vielleicht ist es das, was ich an der Figur so mochte.
Ich habe das Gefühl, ohne das jetzt wirklich ganz genau beurteilen zu können, dass Sie auf internationalem Parkett ein bisschen andere Rollen spielen als in deutschen Produktionen. Das hat ja zugenommen. Ich sagte das ja eingangs schon, seit Sie 2016 den International Emmy Award gewonnen haben. Täuscht das oder kommt Ihnen das auch so vor?
Nee, das ist, glaube ich, so. Die sehen was anderes und sie haben eben auch Figuren dafür, also Rollen dafür.
Das eine ist ja eine bisschen seltsame Chefin so einer schwedischen Retortenstadt, Concordia. Ich kann mir das wirklich gar nicht so richtig vorstellen, dass Wohlergehen des Einzelnen sichergestellt werden soll durch intensive Überwachung, auch durch KI. Das ist ja schon ein komisches Konzept, aber vielleicht auch gar nicht so falsch.
Naja, ich mochte das eigentlich. Ich mochte diese Idee zu sagen, man hat eine Stadt, in der man sich auf etwas einigt, in der eine Verabredung gilt. Nämlich, dass wir KI einsetzen zum Wohle aller als eine Art, sicherlich mit einer Art Überwachungssystem. Aber diese Überwachung wird nur durch die KI durchgeführt. Und nur im Falle eines Unfalls oder einer ungeplanten Situation meldet die KI diese Veränderung des Zustands und dann wird ein Mensch dazugezogen. Das ist sozusagen das Grundkonzept. Was aber diese Stadt Concordia noch hat, ist zu versuchen, dass sie eine Gesellschaft entwirft, in der wir mehr wieder sozial miteinander verbunden sind. Also für mich hat das immer die Frage aufgestellt, wie wollen wir in Zukunft leben? Dass gesellschaftliche Verabredung eingehalten wird, dass wir versuchen, ressourcenfreundlich zu denken, dass wir renaturieren, dass wir eben versuchen, sozial uns einfach anders aufzustellen, miteinander wieder zu leben. Das fand ich so spannend, mal unabhängig von dieser Frage, dass diese Stadt durch eine KI überwacht wird. Und die Figur, die Gianna Erickson, ist eben, finde ich, einfach eine moderne Frauenfigur, die einen Traum, eine Vision hatte und in Macht war, in Power war und diesen Traum verwirklichen kann und quasi wie so eine Führerin das alles zusammenführt. Und das fand ich total spannend. Das ist sicherlich jetzt nicht primär eine, sagen wir mal, Sympathiefigur, aber auf eine Art eben eine moderne Frauenfigur, die Entscheidungsträgerin ist. Und das fehlt uns oft im Deutschen, finde ich.
Welche Erfahrungen machen Sie international? Also was bedeutet Ihnen auch dieses internationale Drehen, was ja dann automatisch auch bedeutet, vielleicht manchmal aus seiner Komfortzone rauszukommen? Also als Schauspielerin sind Sie immer viel unterwegs, aber dann da jetzt wahrscheinlich ja noch mal viel mehr.
Ich liebe das voll, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ich finde das total gut. Also das ist eine Herausforderung und ich bin so froh, dass ich die Möglichkeit habe, eben das ausprobieren zu dürfen, eben in einer anderen Sprache. Also ich habe auf Französisch gedreht, was wirklich eine Challenge war und sehr viel auf Englisch jetzt in letzter Zeit gearbeitet. Und man kommt eben mit vielen anderen Menschen, auch nochmal Kulturen zusammen. Und das ist irgendwie toll. Ich empfinde das echt als Geschenk.
Inwiefern herrscht da vielleicht manchmal auch ein anderer Geist am Set? Kann man das so sagen?
Nee, das nicht. Also das ist alles sehr professionell und sehr durchgetaktet. Ich glaube, das kann man gar nicht so unbedingt unterscheiden. Jetzt bei Concordia zum Beispiel war es so, dass wir wirklich sehr unterschiedliche Nationalitäten versammelt hatten und wir uns auch im Nachhinein nach dem Dreh am Abend oder vor dem Dreh noch ausgetauscht haben, woher wir kommen, was unsere Traditionen, was unsere kulturellen im Anker sind. Und das war tatsächlich toll. Und ich habe eben auch noch Kontakte zum Teil zu diesen Kollegen. Und das ist etwas, was ich sehr schätze, weil man sich eben einfach ein bisschen austauscht über den eigenen Tellerrand hinweg.
Wir hören jetzt noch das Finale aus Don Giovanni von Mozart, quasi die Einladung zur letzten Mahlzeit. Solisten sind Mika Karis, Dimitris Tiliakos und Vito Priante. Theodor Korenzis leitet Musica Eterna. Mögen Sie uns auch noch sagen, was Sie damit verbinden?
Ich glaube, vor fast 10 Jahren jetzt in einer Inszenierung von Herbert Fritsch, einer komischen Oper, eben Don Giovanni. Und das war sensationell, weil die Sänger die ganze Zeit springen und sich bewegen. Das fand ich einfach total toll. Also Oper ganz anders aufzubauen oder einfach mit allem zu brechen, was Oper meistens bedeutet. Und die Sänger mussten sich einfach bewegen, doll bewegen, also wenn nicht gar springen. Ich fand das sensationell.
Parla, parla.
Christiane Paul ist mein Gast in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Sie haben uns ja jetzt schon mitgenommen auf so eine kleine Reise, sag ich mal, durch ihr Berufsleben. Das Lustige ist ja ganz oft, dass die Projekte, über die wir sprechen, die dann jetzt aktuell im Kino zu sehen sind, welche sind, die für Sie schon teilweise sehr lange zurücklegen, weil ja oft schon Monate oder Jahre vorher gedreht wird. Jetzt im Moment drehen Sie ja, glaube ich, auch wieder. Was beschäftigt Sie da?
Ich drehe im Moment gerade nicht, aber ich bereite Sachen vor und darüber kann ich tatsächlich noch nicht so richtig reden. Aber was ich ansonsten noch mache, ist, dass ich zum Beispiel am Gorki-Theater spiele und zwar den Prozess von Kafka am Maxim-Gorki-Theater hier in Berlin.
Was reizt Sie jetzt an Theater? Das haben Sie ja so gut wie noch gar nicht gemacht.
Ja, ich habe das einmal vor Ewigkeiten in Düsseldorf gemacht und hatte letztes Jahr eben die Möglichkeit, mit Oliver Frilitsch den Prozess von Kafka zu machen hier am Gorki. Und ja, eine herausfordernde Sache, wo ich nicht sicher weiß, ob es klappt oder nicht. Und ich finde Oliver Frilitsch einen ganz tollen Regisseur. Ich habe einige Sachen von dem gesehen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, das zu machen und das war super.
Inwiefern erfahren Sie sich als Schauspielerin da nochmal ganz anders? Es ist ja schon eine ganz andere Geschichte, ob man in einem Raum ist mit Menschen, die in diesem Moment zuschauen und vorne klein auf einer Bühne ist oder eben nur mit Filmmenschen beim Dreh, wo dann die Kamera auch gegebenenfalls ganz nah dran ist.
Auf jeden Fall, es ist was völlig anderes und ich bin jedes Mal wieder total nervös, bevor das losgeht. Und dann aber, wenn ich irgendwie durch meine ersten inneren sozusagen Stolpersteine drüber bin, dann finde ich es ehrlich gesagt herrlich. Also es ist noch nicht so wie beim Film, wo ich weiß, okay, da habe ich sozusagen, sind die Abläufe so klar und die hat man so in sich. Aber es war überraschenderweise nicht so, dass ich Angst hatte vor dem Publikum zum Beispiel. Das hatte mich auch beschäftigt, ob ich eine Übertragung mache, ob ich denke, die finden mich jetzt alle doof und dass ich dann nicht mehr sprechen kann oder so. Solche Gedanken macht man sich manchmal. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Da hatte ich so ein bisschen Sorge vor. Und jetzt genieße ich es, ehrlich gesagt, und finde es toll, allein schon, wenn ich über den Bühneneingang oder über die Kantine ins Theater gehen kann und meine Kollegen kurz davor sehe und die Leute von der Requisite und von der Bühne begrüßen kann. Also ich finde es herrlich, ehrlich gesagt.
Ist denn jetzt, wenn so ein Film wie Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße in die Kinos kommt, das dann auch quasi ein Kinopflichtbesuch für die Familie?
Nee, das darf jeder frei entscheiden. Also, aber ich glaube schon, dass es Freunde von mir gibt, die das gern sehen möchten auch.
Dieser Film, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, ist ein ganz besonderer, weil eben Wolfgang Becker ihn auch gar nicht mehr selbst ganz fertig machen konnte. Achim von Boris ist da eingesprungen. Also er hat noch alles gedreht und auch einen groben Schnittplan gesehen. Aber es ist trotzdem durch und durch ein Wolfgang Becker-Film geworden, würden Sie sagen?
Ja, ich denke schon. Ich kann das schwer beurteilen. Er hätte natürlich bestimmt länger geschnitten und keine Ahnung, bestimmt Dinge anders gemacht, dann noch im Nachhinein. Das ist durchaus möglich. Aber ich glaube, er hat die ganz wichtigen Dinge eben entschieden und machen können. Und insofern ist das durch und durch ein Wolfgang Becker-Film.
Sprechen Sie manchmal mit ihm noch?
Mit Wolfgang?
Mhm.
Nee, das nicht. Aber ich erinnere mich an so ein paar Momente noch, die ich jetzt mit ihm hatte, also beim Dreh. Und als mich die Nachricht erreichte, das ist so verrückt, weil wir wussten ja, dass er krank ist und es ging ihm auch manchmal tageweise nicht so gut, er war großen Schwankungen unterworfen. Und trotzdem hat mich dann die Nachricht doch so ein bisschen umgehauen. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet. So.
Sie haben damals auf Instagram geschrieben, er ist jemand, der große Geschichten über einfache Menschen erzählen kann. Und genau das tut er ja auch jetzt in diesem Film, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Ab Donnerstag im Kino zu sehen mit Christiane Paul, Charlie Hübner, Daniel Brühl, Leonie Benisch, Jürgen Vogel, Leslie Moulton, Peter Kurt und. Christiane Paul, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise.